Ich also während dem Lobpreis gedacht oder empfunden, besser gesagt, mir und niemand hier innen steht unter Verdammnis. Wenn du dich heute Morgen gequält hast, Fragen hast, Sorgen hast, in der Vergangenheit studiert hast, die Sachen raufgekommen sind, möchte ich dir zusprechen, du stehst nicht unter dem Gericht Gottes, du stehst nicht unter der Verdammnis, sondern unter seiner Annahme. Möge doch Gott den Frieden Gottes dein Herz erfüllen, ergreifen. Wir sind nicht fehlerfrei, niemand von uns. Wir stehen in dieser Serie von Elia. Wir möchten miteinander den Mann anschauen, der so lange Heavy-Metal-Haar hat, muskulös daherkommt, der einen Lederrock, wie einen Schotterrock hatte, der keine Waffe in der Hand trägt, der keine Legion oder Armee in seinem Rücken gewusst, der aber gleich ein Geheimnis hatte von Kraft und Autorität. Ein Mann, braunbrennt, so wie man ihn sich vorstellen kann in der damaligen Zeit. Er hat gehorsam gelehrt, er war gelüttert, er musste Schritte gehen, er musste durch Krise Standfestigkeit zeigen und beweisen. Lebenssatz gehabt, er hat irgendwo innerlich etwas verkörpert und das ausgelebt. Und das war das, ich höre, auf Gott, was er mir sagt und ich tue es. Das ist ganz simpel, aber sehr ein gewichtiger Aspekt im Leben von Elia. Hörst du die Stimme Gottes? Hörst du, dass du den einen Schraubenzieher solltest mitnehmen? Hörst du, dass du nicht zu viel Krise solltest schnausen? Hörst du, dass der Polizist in dir sagt, 50 ist 50, 80 ist 80 und 120 ist 120? Hörst du dein Gewissen? Spürst du? Fühlst du? Nimmst du wahr, dass Gott zu dir redet? Gott redet immer. Wann hörst du Gott in deinem Leben zu dir reden? Ist es in der Nacht, wenn du da liegst, wenn du verwachst? Ist es im Auto, wo du unterwegs bist? Wann und wo hörst du Gott? Und wie lange gibst du dir selber die Zeit, auf Gott dich einzustellen, auf sein Reden einzugehen, ihm zuzuhören? Frag dich das doch mal, gerade in dem Moment, wir machen 10 Sekunden schweigen, Moment, frag dich, wann gebe ich Gott Zeit, zu mir zu reden? Und wie lange? Ein jüdisches Sprichwort sagt, keiner ist tauber als der, der nicht zuhören will. Ich hoffe, es ist nicht gerade ein Tiefpunkt heute Morgen, sondern etwas, das wir nachher drauf aufbauen können. Keiner ist tauber als der, der gar nicht zuhören will. Manchmal lehrt er uns die Not, auf Gott zu hören. Und ich denke, das ist auch eine der grösseren Nöte im Volk Gottes, in der Kirche, bei den Christen, dass wir nicht mehr hören. Nicht mehr zuhören. Hören, hinhören, zuhören, aktiv anhören, Botschaften dahinter verstehen und raushören, raushören, mit Aufmerksamkeit anhören. Mit einem geübten Ohr. Ein Training braucht es. Ein geschärftes Training und eine Entscheidung, ich will hören. Manchmal haben wir so den Geräuschpegel, Hintergrundmusik oder Nebengeräusch, viele akustische Klänge, die uns beeinflussen können. Und gleich müssen wir herausfiltern können, Herr, was ist das, was du uns sagen möchtest. Wir konzentrieren uns auf die Stimme Gottes. Wenn du unterwegs bist, wenn du pendelst zu deinem Arbeitsplatz, gibt es das sehr wahrscheinlich auch, dass du mal vielleicht nicht den gewohnten Zug musst nehmen oder vielleicht den gewohnten Zug auf einem anderen Perron fahrt. Und dann bist du vielleicht am Hauptbahnhof zu Bern, du steigst dort aus und du hast dich vielleicht auch nicht vorbereitet, bist vielleicht eher so Autofahrer und ist mal das Tagesgeher und plötzlich merkst du, mein Anschlusszug ist in 4 Minuten dran. Du schlängelst dich durch die Leute, gehst Stege drauf, oben Passagen durch und dann wieder runter und parallel hörst du noch auf die nette Frau, die von der SBB sagt, wo dein Zug fährt. Wir sind uns geübt, vieles miteinander zu machen. Wir sind unterwegs, wir schlängeln uns durch die Leute, wir stressen durch die Leute, wir schauen, dass wir niemanden breichen und töpfen und gleich sollten wir können hören. Geht es dir manchmal auch so, dass so viel miteinander läuft, wie wenn du auf dem Hauptbahnhof Bern bist, bildlich gesprochen in deinem Leben, und gleich solltest du noch die nette Stimme hören, sie raushören können und wissen, aha, dort ist jetzt mein Gleis. Leute, die möchten hören, müssen sich entscheiden dazu zu hören. Sie möchten und müssen eine Botschaft hören. Wenn du nicht hörst, musst du dich visual orientieren, das gibt es auch. Heute Nachmittag regnet es vielleicht noch, vielleicht wenn denn du mal im Sommer eine Langeweile hast, möchte ich dir ein Spiel geben. kauf dir oder geh in die Migros, in die Coop, nimm dir so Ohrenstöpsel, Ohrenpacks oder geh in ein Konzert auf der Gurte, dann kannst du sie gratis nehmen. Ohrenpacks. Vielleicht hast du ja, wie dein Banknachbar, dein Ehemann oder deine Frau schnarchelt, dann hast du ja schon. Nimm die Ohrenpacks und geh in den Wald und tu sie rein. Und dann lauf durch den Wald. Und dann lüg mir an und erzähl mir, wie es dir geht. Wie das so ist. So richtig basic. Ein Wald, wo keine Vögel pfeifen, wo du das Rauschen nicht hörst, wo kein Specht an Stamm anbängelt, sondern ist alles so mystisch still. Der Wind weht die Tannen umher und du lauschst dort durch. So ist es, wenn wir durch unser Leben gehen, ohne aktiv unsere Ohrstöpsel rauszunehmen und sagen, Herr, ich höre einen Psalmist, sagt, Herr, ich will hören, denn du, Herr, redest zu mir. Es braucht diese entscheidende Grundlage, ich will hören. Im Psalm 94,9 heisst, Herr, du Schöpfer von Himmel und Erde, du selber hast unser Ohr geformt, du selber hörst auch. Und wenn Gott selber auch hört, hat er uns ein Gehör gemacht, dass wir auch im Unsichtbaren hören können. Gott ist nicht visual jetzt vor uns. Er ist in seiner Grösse und Gewalt und Herrlichkeit in der unsichtbaren Welt gegenwärtig und er hört. Und wir können auch in dieser geistlichen Sphäre hören. Wir können hören, sein Reden, die Stimme von Engeln, die Stimme vom Heiligen Geist, die Stimme vom Wort Gottes, von der Bibel. Botschaft, die Stimme oder der Klang der Träume. Wir können es verstehen und hören. 7 Milliarden Menschen kann er unterscheiden mit ihrer Stimmnuance. Und wir können auch in diesem Bereich wachsen. Wahrheiten rauszufiltern, Wahrheiten rauszuschälen, anzuhören, zu erkennen, das ist meine Stimme, das ist meine Gefühl, das ist der Heilige Geist, das ist der Verkläger, das ist Manipulation oder das ist jenes. Wir können da wachsen in der Unterscheidungskraft. Und wenn du das heute Morgen schon mitnimmst, bin ich riesenglücklich. Im Psalm 115,6 heisst es, Götzen haben Ohren, aber sie hören nicht. Vielleicht so abschliessend, bevor wir weitergehen, möchte ich dich fragen, auf welche Art von Kommunikation konzentrierst du dich? Was, auf welches Mittel hast du dich gewöhnt? Was ist für dich am glaubwürdigsten? Ist es der Fernseher? Ist das Internet? Ist das Radio? Ist es das Natel? Wenn glaubst du etwas ganz besonders, wenn du etwas hörst? Was ist für dich ein bisschen der Maßstab? Ist es 1:1 bei Kaffee und Kuchen? Wenn hörst du ganz konkret zu? Und ein weiterer Gedanke ist, was machst du, wenn du eine Botschaft hörst, die nicht im richtigen Ton daherkommt? Hörst du dann immer noch an oder geht das hier rein und da wieder raus? Oder selektionierst du, sondierst du, dass vielleicht ein Mensch, ein Radiomoderator oder jemand anderes einmal müde sein könnte, gestresst könnte, angeschlagen, frustriert, begeistert, hysterisch? Sind wir uns bewusst, dass Botschaft als solches auch immer einen Botschafter dahinter hat? Wir sollen die Stimme von unserem guten Hirten hören. Und wenn wir sie hören, dann werden wir erleben, sie bringt uns den Segen Gottes, den Frieden, die Versorgung, die Hilfe und Gnade. Und sie bringt uns zu dem Punkt, wo wir merken, wow, da ist Gott mit mir on the road. Da ist er unterwegs mit mir. Da bin ich auf dem Kurs. Warum? Die Einleitung. Der Satansbefrager Ahasia, der König, der am Elia gegenübersteht, der hat Folgendes gesagt. Das ist der Elia, der Tischbeter. Und nur schon der Satz, der Elia, der Tischbeter, hat eine riesige Story hinter sich. Das ist ein Mann aus dem Stamm Gad, Ruben und aus dem halben Stamm Manasse, hinten am Jordan. Und der Mann, der Elia, hat sich schon bewegt nach Samaria. Der ist schon etwa 100 Kilometer gelaufen und hat genau in dem Zeitpunkt die Botschaft Gottes gehört vom Engel, der gesagt hat, geh zu den Boten, die der Ahasia ausgeschickt hat, um den Baal-Zebul, um den Beelzebul, den höchsten Satansdämon, zu befragen. Geh und tritt ihnen entgegen und sag ihnen, das ist nicht recht. Schick sie zurück, du wirst sterben. Dein Schicksal ist besiegelt. Das ist die letzte Botschaft gewesen. Aber er war schon auf dem Weg gewesen. Der Elia ist nicht irgendwo in Gad, in Ruben oder in Manasse am Fliegen gewesen, sondern er war schon an dem Ort gewesen, wo er weiter die Stimme Gottes gehört hat. Der Bill Wilson, das ist der, der die grösste Kinderkirche hat in New York mit 40'000 Kindern, hat folgenden Satz gesagt, und er hat gesagt, es ist einfacher, jemanden zu bewegen und zu führen, der schon unterwegs ist, als jemand, der schon die ganze Zeit auf seinem Allerwertesten hockt. Es ist einfacher, zu jemandem zu reden, der unterwegs ist, als jemandem, der nicht unterwegs ist. Und Elia war so ein Mann, der unterwegs war. Und ich denke, es ist auch für uns so ein Punkt, wo wir daran arbeiten können und sagen: Herr, ich weiss zwar nicht, was du vorhast mit mir, aber ich mache mich mal auf den Weg. Letzten Sonntag sind wir stehen geblieben mit der Einleitung von Jörg. Welchen Weg wählen wir? 3 Wege. Niesen, 5 Stunden 20. Esche, 1 Stunde 20. Und dann hast du noch Wimmis, 40 Minuten oder so. Welchen Weg wählst du? Und ich glaube, wir sind unterwegs und wir sollen vorwärts gehen. Aber wenn du merkst, du stehst, dann mach dich einfach mal auf den Weg. Mach dich mal auf den Weg. Probier einmal etwas aus. Mach einen Schritt. Und dann wirst du erleben, wie Gott weiterredet. Warte nicht, bis du vergraust, sondern mach dich auf den Weg. Ich möchte heute auf das Thema eingehen, den Schutz in der unsichtbaren Welt, wo Gott dir, mir, uns als Christen gibt. Der Schutz in der unsichtbaren Welt. Und wie wir mit Abhängigkeiten, feindliche Abhängigkeiten können umgehen. Und da braucht es so ein Hören. Ich glaube nicht, dass meine Botschaft alles abdecken kann. Vielleicht hörst du einen so einen Punkt raus, wo du sagst, da möchte ich dranbleiben, das möchte ich konkret werden, da möchte ich mit jemandem darüber reden, da möchte ich Gott dich weiter suchen und fragen darüber. Ich möchte unterwegs sein mit dir, Jesus. Wir sind in dieser Geschichte aus dem 2. Könige Kapitel 1, 9 bis 18. Wir wissen, dass die Boten zurückgekommen sind zum Ahasja, dem Satansbefrager, dem König, dem Nachfolger von dem Ehepaar Ahab und Isebel. Er war noch ein Grad schlimmer als seine Eltern. Dann sehen wir, dass er, der König, der Ahasja, der Satansbefrager, wir könnten sagen, das war der Satanist, dann 50 Männer ausschickt mit einem Hauptmann und sagt: Jagt dem Elia nachher, jagt dem Typ nachher, geht und fangt ihn. Und der Elia kommt und sitzt auf dem Berg Karmel, erlebt, wie die 50 Männer, die kriegstüchtigen Elitesoldaten vom König, die Leibgarde, sehr wahrscheinlich von ihm, am Elia sich nähert und der Elia ist umzingelt. Eben mit den langen Haaren, Grunge-Haar und so mit dem Rock. Und jetzt die 50 Männer mit Schwert und Schild und allem Möglichen. Und plötzlich hört er den Elia, der Hauptmann, sagt und sagt: Komm schnell runter, Elia, und komm zum König Ahasja, komm runter. Du Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Und dann sagte Elia im Vers 10, aber Elia antwortete dem Hauptmann über 50 und sprach zu ihm: Wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen, ein starker Blitz, und dich und deine 50 verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Und es blieben nur noch kohlige Überreste übrig. Der Blitz ist gefallen. 50 sind da gewesen. Der König Ahasja war nicht zufrieden, schickt nochmal einen Elitentrupp, der zweite Hauptmann. Und dann kommt der zweite, Vers 11. Und er sandte nochmals einen Hauptmann aus, über 50. Der redete und sprach zu ihm: Du Mann Gottes, so spricht der König, komm rasch herab. Aber Elia antwortete und sprach zu ihm: Wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 5 verzehren. Da fiel das Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Ein Mann, keine Waffe, lange Haare, auf dem Berg oben, umzingelt, Schiss, Angst. Und dann, wenn du sagst, ich sage mal Gottes, dann möchtest du erleben, was ein Mann Gottes alles kann. Und dann sind die Blitze gekommen. Und alle sind verkohlt durchgelegen. Der Ahasja geht nicht auf. Vers 13. Da sandte er noch einen dritten Hauptmann, über 50, mit seinen 50. Als nun dieser dritte Hauptmann, über 50, zu Elia kam, beugte er seine Knie vor Elia und bat ihn und sprach zu ihm flehentlich: Du Mann Gottes, lass doch mein Leben und das Leben deiner Knechte, diese 50, etwas vor dir gelten. Siehe, das Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die ersten 2 Hauptleute, über 50, samt ihren 50 vertilgt. Nun aber lass mein Leben etwas vor dir gelten. Da sprach der Engel des Herrn zu Elia: Geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König. Und er sprach zum König, so spricht der Herr, weil du Boten hinausgesandt hast, um Beelzebul, den obersten Satans Dämon, den Gott von Ekron, zu befragen, als gäbe es keinen Gott in Israel, deshalb wirst du nicht mehr aufstehen von deinem Lager, sondern du wirst gewiss sterben. Das ist eine ganz krasse Botschaft. Es kommt einem recht bizarr daher. Es kommt so fast ein bisschen eine Surround-Musik da. Große Kino mit den Brillen, 3D. Da sind sie grilliert. Das ist ein bisschen makaber, die Story. Bizarr. Ich konnte die ganze Woche mir die Zähne dran ausknacken, was ich euch heute soll über das weitergeben soll. Ich kann ja nicht einfach hüpfen, oder? Und sage ich, es gibt noch andere Bibelstellen, die einfacher wären, hermeneutisch auszulegen. Nein, also, ich fange mal wieder an mit dem Tiefpunkt da, mit den Blitzen. Karmel heisst der Weinberg. Keremel heisst hebräisch Weinberg. Und er ist auf dem Weinberg oben, der Elia, die 50 kommen, zweimal 50 und dann nochmal 50. Und für mich ist das ein Bild von der Sondierung, von der Aussondierung, von der Selektionierung, von der guten Früchte und von den anderen. Ein Weinberg, Keremel. Ein Weinberg, was macht man auf dem Weinberg? Man beschneidet, man tut Triebe abbinden und man selektioniert, man beschneidet, man schafft. Und der Elia, er, der Mann, hat müssen selektionieren. Er hat ja am Leben bleiben, der Elia. Der hat Angst gehabt. Der ist ja 3 Jahre verfolgt worden, der hat ja Hungersnöte durchschritten, der hat einen Marathonmarsch gehabt von 250 Kilometern, der hat schneller können rennen als ein Ross. Wisst ihr noch ungefähr, wer der Elia ist? Der Mann taucht es noch auf, so bevor er den abtritt. Nächsten Sonntag sehen wir dann seinen Heimgang, das ist auch spektakulär. Ist jetzt nochmal voll auf der Bühne. Er steht wieder voll im Muscle drin, wird wieder angeprangert, wird verfolgt. Sein Leben steht wieder auf dem Spiel. Und jetzt sehen wir, Feuer fällt vom Himmel. Feuer vom Himmel. Der Elia ist nicht zu packen gesehen. Und ich möchte jetzt hier eingehen und stehen bleiben bei dem Mann, der eine besondere Art hatte, einen Schutz aufzubauen. Einen Schutz. Und ich möchte den Schutz näher definieren. Unser Thema ist ja Schutz in der unsichtbaren Welt. Also, der Schutz von Elia. Er steht nicht so drin, aber wir schauen eine Parallelstelle an im Hiob, Kapitel 1, 9 und 10. Satan antwortete dem Herrn. Über dem Hiob wird diskutiert. Meinst du, dass Hiob umsonst so gottesfürchtig ist und dich ehrt? Du Gott hast doch ihn und sein Haus und alles, was ihn betrifft, beschützt und umhegt. So hast du ihn gesegnet, sein Werk, sein Besitz, wie sein Land. Satan sagt, hey Gott, du hast den Hiob, du hast ihm eine Firewall gegeben, eine Feuerwand. Also nicht nur auf dem PC eine Spam-Firewall, sondern in der unsichtbaren Welt hat der Hiob eine Firewall, eine Feuerwand um sich gehabt. Ein Schutz. Satan hat die Einsicht bekommen, ich möchte ihn hier gar nicht ehren. Es ist gut, dass er es checkt und merkt, dass er gar nicht ausrichten kann, dass er besiegt ist, dass er gerichtet ist, dass er gelost hat, dass Jesus den Sieg hat. Aber er merkt, hey, der Hiob, der hat einen Schutz. Er hat einen unüberwindbaren Schutz um alles. Und das in der unsichtbaren Welt. Der Satan hat gar nicht können machen. Was für eine Einsicht. Er war unantastbar. Jetzt ist das alttestamentlich. Der Hiob hat so einen Schutz gehabt. Wir sehen ja dann in der Story den Unterschied, wo nachher der Feuer, die 10 Söhne vom Hiob, verkohlen, wie die Tiere gestohlen werden, wie die Häuser mit dem Wind zusammenkrachen, wie er plötzlich irgendwo Elefantitis bekommt, eine Leberkrankheit, wie er sich kratzt mit den Scherben der Hiob, wie der Schutz weg ist und der Satan ihn kann plagen und machen. 42 Kapitel lang, oder? Wie der Schutz weg ist, wenn er plötzlich krank wird und nachher da Satan ihm enorm zusetzt. Aber im Neuen Testament haben wir einen viel grösseren Schutz, viel gewaltigeren Schutz. Erinnern wir uns nur einmal an Mose, wie die Feuersäule in der Nacht mit dem Volk Israel gegangen ist. Wie das alles ein Bild ist auf das Neue Testament. Für den, der sagt, ich will mit dir sein, ich will bei dir sein, bis ans Ende der Welt, ich will dich bewahren, ich will dich umcoveren, ich will dich beschützen. Und so ist Jesus unser Schutzschild. Er ist unser Fürbitter. Er ist unser König. Er ist der, der überwunden hat. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unser Lohn. Er ist unsere Fürsäule, wie zur Zeit von Mose. Auch wenn wir vielleicht körperlich können angetastet werden. Gleich ist unser Innerste bewahrt von Gott. Eine Dimension, die wir sehen beim Hiob, beim Eliab, uns ist es so fremd. Fast ein bisschen schräg. Was hat das am Sonntagmorgen mit uns zu tun? Aber ich glaube, wenn wir im Geistlichen vorwärts gehen, werden wir sehr schnell froh sein um den Schutz von Angriffen, von Anfechtungen, von Feindseligkeiten, von vielen, die kommen, die verletzen, von Kritik, von Gericht, von Verfolgung, von Neid, von Missgunst und anderem. Und der Sacharja, der Prophet im Alten Testament, sagt im 2. Könige 9 folgendes: Und ich selbst werde ihn ringsumher mit einer feurigen Wand, mit einer feurigen Mauer umgeben. So spricht der Herr der Herrlichkeit. Eine feurige Wand, eine Geborgenheit in Jesus, ein Schutz, der uns zuteil wird. Ein Schutz, der über das Zeitliche hinausgeht, wo der Feind, der Tod, nichts ausrichten kann. Wo nichts uns aufhalten kann. Feuer, das alles verzehrt. Ein Schutz in der unsichtbaren Welt. Es ist ein anderer Aspekt im Neuen Testament gegenüber dem Alten Testament mit dem Elia. Der Elia hatte eine Grundlage gehabt, warum er das Feuer hätte vom Himmel erbitten konnte. Er ist auf der Grundlage gestanden vom Gesetz. Er war ein Gerichtsverkündiger gewesen, der Elia. Und im Gegensatz zu Jesus, wo Gnade kommt, Gnade, die uns hilft, Gnade, wo wir uns verleugnen können, Gnade, wo wir können, wie Jesus sagen, Herr, ich vergebe ihnen, wie du ihnen vergisst. Herr, sie wissen nicht, was sie tun, und ich vergebe ihnen. Jesus ist so das Gegenteil zum Elia. Am Kreuz hat er gesagt, Herr, ich vergebe. Oder vor Pilatus hat Jesus gesagt, ich könnte genau gleich 10'000 von Engeln kommen. König Pilatus, hast keine Chance. Wenn ich möchte, würde sie kommen. Aber damit sich erfüllt, hat Jesus einen anderen Aspekt von Schutz aufbaut, und das ist Gnade. Gnade, Annahme, Liebe, Barmherzigkeit, anstatt dass wir einen anderen zusetzen, richten und das Urteil sprechen über den Nächsten. Frag dich einmal, ob du jemand bist, der schnell umgehen kann. Unsere Worte können so Feuerblitze sein, wo jemand in einem Moment mir am liebsten wie ein Spiesschen auf den Grill tun, und den wir jetzt noch schmoren. Mit einem Wort, mit einem Satz, du kannst so viel mal kann man jemand ohne Überdenken das Gericht aussprechen und sagen, du bist mein Feind, ich lasse dich verkohlen, Gott möchte dich züchtigen, Gott möchte dich strafen, oh, dir möchte der Herr das Gleiche vergelten, wie du mir da hast. Ist das auch schon mal gegangen, oder hast du die Gefühle nicht, dass du dich unrecht behandelt fühlst und denkst, oh, jetzt aber Zorn, feurige, blitzende, flammende Zorn aufkommt. Du sagst, so Herr, jetzt aber, ja, schaut mich alle so fragend an. Hast du das nie? Sind das ganz brave Leute, Heilige, mit einem schönen, doppelten, heiligen Schein, mit weissen Flügeln, die fliegen wie Red Bull-Engel, und davor fliegst. Gibt es manchmal, dass du denkst, oh, das mag mich jetzt. Dem würde ich am liebsten. Das Lachen verratet mir doch einiges. Und das ist eine andere Dimension, wenn wir plötzlich merken, wir stehen nicht wie der Elia mit dem Rücken zur Wand, wo wir müssen sagen, Herr, lass das Feuer kommen, wie die Jakobus und die Johannes in Lukas 9, 54. Herr, sollen wir über Samaria Feuer befehlen, dass Samaria zerstört wird? Und Jesus sagt, wessen Geisteskinder sind ihr? Was für ein Geist regiert euch in euch? Ist es Gericht? Ist es Kritik? Ist es anders? Welcher Geist beseelt euch? Welche Haltung prägt euch? Ist es Vergebung, Vergebungsbereitschaft, Güte, Barmherzigkeit, Mitfühlsamkeit, Annahme, Freundlichkeit, Geduld, Ausdauer, Demut? Oder ist es andere? Und wir befehlen uns, wie Jesus am Kreuz unter Gottes Obhut und Führung, unsere Seele, unser Geist und unser Leib. Die Bibel sagt, das Neue Testament sagt, fürchtet nicht die, die eure Liebe zerstören können, sondern fürchtet den, der eure Seele wird beurteilen und richten können. Manchmal wandern wir ja so in dem finsteren Tal und wir fürchten uns und wir haben Angst und wir denken, jeder ist gegen uns, alles hat sich verschworen, wenn zwei miteinander reden, hat man gerade Unsicherheit, was reden sie jetzt, reden sie echt über mich. Hast du den Witz auch schon mal gehört? Es hat sagt das etwas? Borussia Dortmund. Super, also Maria, sie erstaunt mich. Sie ist Kennerin vom deutschen Fußball. Die haben so eine mega Nordtribüne mit etwa 30'000, die Platz haben. Und dort sitzen zwei Männer auf dieser Tribüne, oder sie stehen. Und dann kommt die Mannschaft zusammen vom BVB. Sie machen den Mannschaftskreis, der Goalie ist in der Mitte, geht in die Mitte und kauert ab und die anderen zehn machen so einen Kreis. Und dann sagt der eine zum anderen, hey, die reden über mich. Manchmal sind wir so unsicher. So unsicher, dann geht das Gefühl, es hat sich alles verschworen gegen mich. Heute ist der Freitag, der 13. Unglück eilt mir entgegen. Herr, bewahre mich. Und manchmal müssen wir einfach sagen, nein, es ist nicht so. Das sind meine Gefühle, das sind meine Gedanken, das sind meine Bedenken, das sind meine vielleicht Intuitionen oder meine Bauchregionen. Und gar nicht mit Gott, mit seinem Plan, mit seinem Denken, mit dem, was ich im Reich Gottes an Schutz darf geniessen und haben, an Leitung, an Bewahrung darf haben, wo er mich durchführt durch ein Schattental. Seine Hand ist auf uns, er führt uns, er begleitet uns. Auch wenn wir irgendwo eine Operation haben, wo wir Angst haben, jetzt werden wir sterben, oder wo wir ein Vorstellungsgespräch oder ein Verkaufsgespräch von irgendetwas, dann ist Gottes Schutz da. Es ist da, ob du sie spürst oder nicht, er ist da. 365 Mal heisst in der Bibel, oder noch mehr, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und das fürchte dich nicht heisst es deshalb, wie Gott dein Schutz möchte sehen. Gott möchte deinen Schutz sehen. Also mal einfach der Aspekt, wir hören auf Gott, vielleicht ganz praktisch, wo wir Angst haben, wo wir Ängste haben, wo wir Befürchtungen, wo wir Wahrnehmungen haben und sagen, Herr, du bist mein Schutz, du stärkst meine Schritte. Wenn du am Wandern bist, du stärkst meine Schritte. Ich werde nicht straucheln, ich werde nicht stürzen, ich werde nicht fallen. Wenn du durch die Zeiten gehst, wo du merkst, alles ist schwarz, es stürmt und kuttet, aber Herr, du bist meine Sonne, du bist mein Licht, ich sorge mich nicht, ich fürchte mich nicht. Und dann kommt eine Sicherheit zum Tragen, die wir nicht haben in der Versicherung, wo uns vielleicht auch nicht der Lebenspartner oder die Ehefrau, der Ehemann kann zusprechen, wenn wir so verdattelt und verdudelt sind, dann merken wir, da kommt Sicherheit rein. Du merkst, oder, die Lunge geht nicht mehr gleich. Du merkst, da ist der Herr, fürchte dich nicht. Du merkst, mit den Finanzen, geht es auf, fürchte dich nicht. Du denkst, mein Mann, der Heini, fürchte dich nicht. Wieder eine Diskussion oder ein Gespräch, wieder Kritik, fürchte dich nicht. Einfach mal das aufzugehen und verinnerlichen und mal zacken lassen und sagen, ich habe einen Schutz. Gott schaut für mich. Er bewahrt mich. Er nimmt mich an den Hang. Ich erlebe sehr viele Leute, die sehr viel Ängste haben, sehr viel Bedenken haben, sehr unsicher sind und so viel Kraft brauchen, nur einigermaßen durch den Tag durchzustolpern. Und ich denke, wie will die Person so leben, das Leben von Gott erleben, geniessen, die Fülle von Gott haben? Das ist nicht möglich. Und jetzt möchte ich auf einen Kernpunkt zum Abschluss eingehen. Umgang mit feindlichen oder feindseligen Abhängigkeiten. Wir haben den Schutz, wir hören auf Gott, oder die Individualführung Gottes, den Schutz, der dir zuteil wird für deine Gedanken, für deine Seele, für deinen Geist, für dein Leib, für deinen Besitz, für deine Familie und. Gott, der Schutz, der alles umgibt. Und jetzt möchte ich zu einem letzten Aspekt kommen. Wir möchten die zwei Männer, über 50 Soldaten, uns vor die Augen führen. Sie hören vom König Ahasia, dem Satansbefrager, gehen hin und holen Elia. Und sie kommen auf den Karmel, nahe von Tel Aviv. Karmel, ein Hochplateau, nicht so steil, stotzig, vielleicht 100 bis 250 Höhenmeter. Und sie stehen dort und müssen den Befehl ausführen, einen Elia zu schnappen. Und ich möchte dort anhalten und dich fragen, gibt es Abhängigkeiten in deinem Leben, wo du ausführst oder darunter dich knechten siehst, wo du merkst, schlussendlich bin ich nur verkohlt zurückgeblieben. Gibt es Sachen in deinem Leben, wo dein Lebensmotiv das ist, und ich will um jeden Preis möchte ich jemand anderem gefallen. Wo könntest du dein Leben vereinfachen? Gibt es in deinem Umfeld Aufgaben, wo du nur allein deswegen tust, um Menschen, Organisationen oder irgendwelchen anderen Sachen zu gefallen, anstatt Christus? Gibt es Sachen, wo du heute Morgen ganz krass pragmatisch müsstest umdenken und sagen, hey, ich möchte nicht mehr in diesen Abhängigkeiten bleiben, wo ich nachher darunter geknechtet wird mit Ängsten, mit Sorgen, mit Zweifeln, mit innerer Bedrückung, mit Kraftverlust? Gibt es irgendwo einen Aspekt in deinem Leben, wo du könntest verändern und vereinfachen, dass du freier wirst, du aus diesen Abhängigkeiten rauskommst. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die Menschenfurcht haben. Menschenfurcht als Angestellte. Ein enormer Stress ist, wenn du in eine Pflegeabteilung kommst oder in anders rein, in ein Büro hineinkommst und denkst, oh, jetzt meine Chefin. Also du vielleicht in einer beratenden Funktion plötzlich deine Werte nicht mehr vertrittst und Angst hast. Ich glaube, viele stehen in dieser Gefahr und sollten neu den Schutz aufrichten, von diesen falschen Abhängigkeiten wegzukommen. Seelische Abhängigkeiten. Abhängigkeiten, die deine eigene Identität, dein Privat- und Familienleben beeinträchtigen. Wo du nicht mehr dich selber kannst sehen. Wo du merkst, das macht dich kaputt, innerlich kaputt. Du kein Segen mehr spürst. Jeremia sagt, verflucht ist der Mensch, der sich nur auf Menschen verlässt, ohne dass er Gott selber als tragendes, festes Fundament setzt. Ich sage nicht, dass es nicht gut ist, 100% in einem Arbeitsbetrieb voll sich hineinzugeben. Das sage ich nicht. Ich sage auch nicht, dass es nicht gut ist, voll sich einzusetzen für die Aufgaben, die einem Vorgesetzten einem gibt. Das sage ich auch nicht. Das ist auch nicht meine Absicht, dass wir jetzt irgendwo alles prüfen müssen, bis zur Selbstverzweiflung. Aber ich glaube, es ist gut, einmal sich zu überlegen, gibt es Sicherheiten in meinem Leben, wo eigentlich gar keine Sicherheiten sind, sondern Abhängigkeiten, Illusionen, wo mich so viel Kraft brauchen. Abhängigkeiten im Bereich von Geld, mit Darlehen, mit Sachen, die du geleistet hast, mit Aspekten, wo du merkst, Geld, das ist meine grösste Abhängigkeit. Ich lebe nur, um dass ich Ende Monat mein Geld habe. Oder ich arbeite und merke, alles dreht sich um, was springt raus, wenn ich das oder jenes verkaufen kann. Geld. Dein Leben soll nicht vom Geld abhängen. Und eine feindliche Abhängigkeit vom Geld ist das, dass wir nur noch sehen, längst nicht. Abhängigkeit in Arbeitsverträgen. Diese Woche hatte ich mit jemandem ein Gespräch, der kurz davor ist, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, wo er permanent verfügbar sein muss. 7 Tage in der Woche. Eine Abhängigkeit zum Arbeitgeber, zeitliche Verfügbarkeit, ist auch eine Gefahr. Eine feindliche Abhängigkeit, vertraglich gebunden, das eigene oder das geistliche Leben kann zu kurz kommen. Eine Abhängigkeit von Medien. Wie oftmals sind wir so schnell wie Hühner am Gackern, weil irgendetwas in den Nachrichten kommt, was uns Angst macht. Abhängigkeit von Medien, von Nachrichten, von Meinungsbildungen, von Beeinflussungen, von x-welchen Sachen. Abhängigkeit von Informationen. Wenn wir sie nicht haben, die Informationen, werden wir nervös, wir sind granzig und müssen schon gerade wieder aufs Internet. Gibt es solche Leute? Ja, schmunzelt vielleicht, aber das ist die ganze Zeit abhängig. Abhängigkeit auf der emotionalen Ebene. Wenn es meinem Kätzchen nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Und Katz bestimmt fast schon so dein emotionales Gleichgewicht. Abhängigkeit vom Wetter. Wenn es draussen regnet, komme ich ja nicht erst in den Gottesdienst. Ich kann dir mit einem Letsch kommen. Emotional. Ich fühle mich nur gut, wenn ich immer Komplimente höre, wenn ich nur die ungeteilte Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich nur merke, ich kann machen, was ich möchte machen. Abhängigkeit emotionaler Ebene. Wenn irgendetwas nicht läuft mit meinem Töff, irgendetwas nicht läuft mit der Schreinermaschine, dann ist der Tag versauert aufs Gröbste. Emotional abhängig von einem von einer Schreinerbank, das kann es doch nicht sein. Von einem PC, der 10 Minuten hat, bis er aufgestartet ist. Dann lässt die Kaffeemaschine an, trinkt sich einen Kaffee und wartet, bis er... Aber manchmal sind wir so drin. Falsche Abhängigkeit. Ein weiterer Aspekt von Abhängigkeit oder grundsätzlich Abhängigkeiten tun unsere Entwicklung behindern. Es ist notwendig, wichtig, zentral, dass wir wieder merken, unser Leben soll nicht durch Abhängigkeiten bestimmt sein, sondern durch die Freiheit, die Jesus uns erkauft hat. Galater 5,1, wir sind berufen, in der Freiheit vom Herrn zu stehen. Nicht Freiheit, irgendwas zu machen und irgendwie zu machen, sondern Freiheit zu merken, Jesus möchte mein Schutz sein, meine Schutzzone sein. Und dann ziehen wir den Schutz auf und sagen, das muss zuerst an Jesus vorbei. Auch wenn der Chef ein Gemütsmohren ist. Jesus, ich will genau gleich glücklich sein heute. Ich will genau gleich den Frieden haben. Ich will genau gleich meine Leistung bringen. Ich will genau gleich dazu schauen, dass ich jetzt nicht das Feuer und die Blitze bei meinem Chef erbitte, sondern dass ich ihm vergeben kann und in Liebe und Geduld ihm begegnen kann. Manchmal ist einfach zu sagen, hey, ich möchte den Schutz haben. Und dann der weitere Aspekt von der Pflege, von dem Schutz. Bist du in diesem Sommer, hast du dir einen Sonnenbrand geholt? Das nimmt mich jetzt mal ein Wunder. Hat jemand einen Sonnenbrand geholt in dem? Noch nicht so viel Sonne gehabt. Also, Maria, genieß deine Sonne. Der Herbst kommt schon bald. Sonnencreme, Sonnenhut, entsprechende Kleider, uns zu schützen, uns zu bewahren. Wir machen es mit unserem Körper auch. Warum machen wir es nicht im Geistlichen? Warum machen wir es nicht in der seelischen Ebene? Oder uns mal zu schützen von dieser ungesunden McDonald-Kebab-Food-Kette. Kann sie mega gern, oder? Aber wenn du dich möchtest gesund erhalten und deine Gelenke und, bis im Alter möchtest gut sein, dann gehe ich zum Alfred und kaufe guten Honig. Oder dann nachher Salat, oder? Von der Simone. Mal zu schützen, Schutz vor negativer Beeinflussung. Von Trädlern und Tratsch und Quatschen und was auch immer für vergiftigende Ereignisse, die einem abziehen, deprimieren. Ich habe gerade letztens jemandem gesagt, du, sorry, es interessiert mich nicht. Und ich habe das erste Mal gesagt, seit langer Zeit. Einfach mal sagen, nein, das will ich gar nicht erst hören. Hast du es bei Jesus abgelegt? Einfach mal sagen, stopp. Oder mal den Schutz sagen, hey, ich gehe wieder mal Fitness machen. Ich gehe raus laufen, ich mache Psychohygiene. Ich schaffe das Zeug raus, ich löse das, ich bringe das zu Gott. Ich gönne mir einen Beruhigungstee oder irgendetwas anderes. Hey, und das müssen wir uns nehmen. Manchmal beten wir für Heilung und wir haben gerade letzten Sonntag Heilung angeschaut, warum als Heilige geschehen können oder eben verhindert können werden. Aber wie wäre es, wenn du deine Gesundheit bewahren würdest? Und deine Gesundheit würdest achten und deinen Schutz würdest aufrichten und dich nicht immer würdest sorgen um dieses und jenes. Zum Abschluss, nochmal so einen Höhepunkt oder einen Tiefpunkt, je nachdem, wie du dich fühlst. Wie oft sind unsere Gedanken ein Resultat, unsere Gefühle ein Resultat von unseren Gedanken? Wie oft sind unsere Gefühle ein Resultat von unseren guten oder schlechten Gedanken? Wie sieht es aus mit deiner Gedankenwelt? Wie schützt du deine Gedankenwelt? Wie schützt du deinen Schaltmechanismus, wo nachher alle Gefühle, Freude, Trauer, Zorn und so weiter, wo das nachher wieder auslöst? Hast du da noch Kontrolle darüber? Achtest du auf das, was du denkst, was dich bestimmt? Oder lässt du jeden Floh in dir hüpfen? Oder alles in dir machen? Der zweite Hauptmann hat gesagt, nicht so wie die ersten zwei, die sich manipulieren lassen, verknechten von einem König und sie nachher irgendwo gestorben sind, gesagt, hey, nein, das will ich nicht. Ich wechsle die Herrschaft. Kapituliert vor dem Elia, geht auf die Knie, sagt, oh Elia, hat mein Leben ein bisschen Wert von dir, dann lass keinen Blitz kommen. Grill mich nicht wie ein Spiessli. Oh, meine 50 Leute, die sind mir teuer. Meine Familie ist mir teuer. Meine Verwandtschaft ist mir teuer. Mein Geschäft ist mir teuer. Eine einzelne Person kann so viel Einfluss haben. Es muss nicht sein, dass du 50, 7 Angehörige hast. Vielleicht hast du ja noch 3. Das sind ein bisschen Bildreden, oder? Aber mal zu sagen, hey, nein, ich beuge meine Knie und zwar nicht vor dem Elia, der ist entrückt beim Herrn, der ist verherrlicht. Ich beuge auch nicht meine Knie vor einem Engel, vor einem Stein oder vor irgendeinem Horoskop, sondern ich beuge meine Knie vor Jesus, der mich erlöst und berufen hat, der meine Gefühle prägt und kann verändern kann. Ich beuge meine Knie und ich bete auch für die 50 oder die 5 oder ich bete für die, Herr, dass sie unter deine Herrschaft kommen. Dass die Gnade von dir kann prägend sein, die Liebe von dir kann prägend sein, die Freundlichkeit von dir, das Gesicht kann zu einem Lachen, zu einem Smiley verwandeln, anstatt zu einem Regengesicht. Und die Zeiten wechselst und sagst, nein, nicht mehr länger so wie die Dominanz und die Doktrin und die Tyrannei in der Welt, sondern so, wie es im Reich Gottes einhergeht. Und der Elia hat nachher gehört, okay, jetzt hat die Zeit gewechselt, jetzt habe ich 50 Bodyguard-Typen um mich herum. Dann sind sie zurück zum Ahasia. Die 50 Soldaten hätten sich nie mehr gewendet gegen den Elia. Die haben gewusst, ihr Leben steht auf dem Spiel. Der Elia hat mehr Power als der andere. Und der, der in uns ist, der hat mehr Power als der, der in der Welt ist. Wir stehen auf der richtigen Seite, aber dann müssen wir es auch manchmal umsetzen. Und darum der letzte Vers zum Schluss. 1. Petrus 5, 5b und 6a, haltet daran fest, in Demut zu leben vor Gott. Und Gott widersteht der Hochmütige, aber der Demütige gibt der Gnade.